Herzlich willkommen zum Schwestern in Zion Podcast.
Wir sind Nele
und Aileen,
zwei Schwestern, die es lieben, über Christus und sein Evangelium zu sprechen.
Wir wollen mit euch gemeinsam als Schwestern in Zion zu ihm kommen und ihm nachfolgen. Wir freuen uns, dass ihr wieder uns beim Quatschen zuhört, beim Schwestern in Zion Podcast.
Unsere Lieblingsbeschäftigung.
Richtig, richtig. Vor allem wir beide zusammen. Ja, bevor wir jetzt einsteigen in das Thema und in Moroni 10, das letzte Kapitel im Buch Mormon, wollten wir noch kurz darauf hinweisen, dass wir nächste Woche am 4. Advent, der letzte Sonntag vor Weihnachten, eine Weihnachtsfolge rausbringen werden. Eine spezielle Folge, in der es um Weihnachtstraditionen geht. Und zwar nicht einfach nur irgendwelche Weihnachtstraditionen, sondern die schönsten Weihnachtstraditionen, die auf Christus ausgerichtet sind. Was wir machen, und wir werden auch ein paar zusammentragen noch, die wir jetzt persönlich nicht umgesetzt haben bisher, einfach um ein paar Ideen mit euch zu teilen. Und wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns eure liebsten Weihnachtstraditionen schickt. Das müssen nicht unbedingt auf Christus bezogene sein, aber wir würden uns natürlich freuen. Und wir teilen die auch sehr gerne dann über Social Media. Genau. Darauf können wir uns also alle freuen. Ich freue mich da auf jeden Fall schon, weil ich weiß, du hast sehr viele richtig coole Traditionen schon umgesetzt. Aber jetzt beenden wir erstmal das Buch Mormon, nämlich mit Moroni 10, wie schon angekündigt. Das letzte Kapitel in Moroni und schließlich auch im Buch Mormon, im ganzen Buch Mormon. Und wir befinden uns im Jahr 421 nach Christus. Was genau danach mit Moroni passiert, wissen wir nicht, ob er gestorben ist, wann er gestorben ist. Wir wissen nur, dass er nach diesem Kapitel die Platten, den Liahona und noch einige andere Sachen, die weitergegeben wurden von Generation zu Generation, zum Beispiel das Schwert Labans und so, im Hügel Kumorra vergraben hat und sie dann knapp 1400 Jahre dort geruht haben, bis Joseph Smith sie bekommen hat von Moroni selbst. Also Moroni vergräbt sie und Moroni
führt auch wieder dahin.
Genau, mit Joseph Smith zusammen. Und darüber sprechen wir ja dann im nächsten Jahr. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Also 421 nach Christus. Und Moroni schreibt nochmal einige Dinge, die er wichtig findet für uns. Er schreibt besonders, wie er es hier sagt, für seine Brüder, die Lamaniten, die alles zerstört haben, was ihm lieb und teuer ist. Aber auch hier sehen wir wieder seine unheimlich große Liebe. Sein ganzes Volk ist ja zerstört und ermordet worden. Nur er ist noch da. Und trotzdem schreibt er für seine Brüder, für die Lamaniten. Er richtet ein paar Worte der Ermahnung an uns, wie er es sagt. Dass wir uns daran erinnern, woher die Schriften kommen, woher all das kommt, was er mit uns teilt, nämlich von Jesus Christus. Und er lädt uns dazu ein, und er ermahnt uns sogar, er lädt uns nicht nur ein, er ermahnt uns, dass wir, wenn wir dies gelesen haben, uns an Gott wenden und ihn fragen, im Namen Jesu Christi, ob es wahr ist. Wir haben jetzt alle einmal das Buch Mormon durchgelesen, mehr oder weniger. Hier am Ende eben diese Einladung mit aufrichtigem Herzen und wirklichem Vorsatz, so wie wir es letzte Woche besprochen haben, zu fragen und Glauben auszuüben an Jesus Christus, dann verspricht er uns, dass wir ein Zeugnis davon erhalten werden. Er spricht in diesem Kapitel interessanterweise auch über einige Gaben. Gaben Gottes oder auch Gaben des Geistes, wie sie manchmal genannt werden. Er ermahnt uns, dass wir diese Gaben nicht leugnen sollen und erklärt uns, dass diese Gaben, Dinge, die Menschen besonders gut können, hier zum Beispiel mächtige Wundertaten zu wirken oder alle Arten von Zungenrede, dass es sie wirklich gibt und dass sie von Jesus Christus kommen und dass sie so zu uns kommen, wie Jesus Christus das möchte, dass wir damit gesegnet werden können. Er richtet einfach ein paar Schlussworte noch an uns und ermahnt uns, dass wir daran denken sollen, dass wir ihn bald sehen, vorm Gericht Gottes, bald in Anführungszeichen.
Aber das große Wort, bald.
Richtig, aber dass es schneller kommt, als man denkt. Und dass wir zu Jesus Christus kommen sollen. Und dass wir alles, jede gute Gabe, sagt er, dass wir ergreifen sollen. Und dass wir alles Schlechte und Sündhafte, alles, was vom Teufel kommt, nicht anrühren sollen. Und eben diese Einladung lädt uns dann noch einmal ein, zu Christus zu kommen. Auf alles Ungöttliche zu verzichten. Und ihn mit ganzem Herzen, aller Kraft und ganzem Sinn zu lieben. Und dann sagt er uns, lebe wohl, um uns vor dem angenehmen Gericht des großen Jehovas zu treffen, wie er sagt. Für ihn sicherlich angenehm, für uns sehen wir dann. Hoffentlich.
Ja, ich finde das ganz schön, wie du das gerade auch eingeleitet hast oder was du erwähnt hast. Man könnte ja meinen, dass es sehr tragisch ist, hier dieses Ende, das Moroni nimmt und wie viel Traurigkeit da drin auch zu sehen ist. Ne, dass er so alleine ist. Wir haben da immer wieder darauf hingewiesen, was ihm alles passiert ist, um die Situation ja auch irgendwie greifbar zu machen. Aber du hast das verbunden mit dem, was wir im neuen Jahr lesen, nämlich mit Leon Bündnisse. Und er wird das mit Sicherheit auch gewusst haben, allein dadurch, wie er ja Joseph Smith ganz direkt auch schon in seinen Schriften hier angesprochen hat, zu seinen Lebzeiten, ist ihm bewusst gewesen, was seine Aufgabe sein wird und dass es weitergeht. Und dadurch können wir auch diese Hoffnung darin erkennen, finde ich, wie es, die wir generell haben, aber allein an dem Beispiel von Moroni, wie es hier zu Ende geht, aber dass es nicht das Ende ist, sondern dass noch ganz viel bevorsteht für ihn, genauso wie für uns. Das finde ich ganz spannend, wenn man sich das mal so anschaut.
Das stimmt.
Und in all den Abschiedsworten, die Moroni hier an uns richtet, zum Ende seines irdischen Lebens zumindest, ja, hat mich hier eine Sache ganz besonders berührt oder ganz besonders angesprochen. Und wir lesen das in Moroni 10, Vers 32. Da sagt er, ich lese es jetzt mal vor, komplett, ja, kommt zu Christus und werdet in ihm vollkommen und verzichtet auf alles Ungöttliche. Und wenn ihr auf alles Ungöttliche verzichtet und Gott mit all eurer Macht, ganzem Sinn und aller Kraft liebt, dann ist seine Gnade ausreichend für euch, damit ihr durch seine Gnade in Christus vollkommen seid. Und wenn ihr durch die Gnade Gottes in Christus vollkommen seid, könnt ihr die Macht Gottes keineswegs leugnen. Das Wort, auf das ich heute hinaus will, das Thema, das ist dreimal vorgekommen in diesem Vers und wir finden das Gleiche auch in Matthäus 5, 48 von unserem Heiland Jesus Christus persönlich. Er sagt, ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer Vater im Himmel ist.
Da muss ich an Elder Holland denken, der sagt, der das zitiert hat und dann sagt, ja, wenn wir das gelesen haben, sind wir bereit, wieder ins Bett zu kriechen und die Decke über unseren Kopf zu ziehen.
Ja, genau. Das, so was Ähnliches habe ich mir hier in meinen Notizen auch aufgeschrieben. Meine Güte, was ist das einschüchternd? Seid es vollkommen. Okay. Wie der himmlische Vater. Er ist ein Gott, aber seid vollkommen. Zack. Und man denkt, oh Mann. Ja. Und deswegen habe ich mir zuerst aufgeschrieben, wir müssen als allererstes den Mut haben, uns das zuzutrauen, vollkommen zu werden. Und wie können wir das hinkriegen? Und es ist so, dass ich mir, ja, so wie ich das immer tue, das Wort nochmal vernünftig angeguckt habe. Ich bin da bei Wikipedia gelandet und ich weiß, mein Deutschlehrer würde jetzt schreiend weglaufen.
Wikipedia!
Wikipedia als Quelle zu nehmen. Für irgendwas. Aber
alle Deutschlehrer erstmal weghören.
Genau. Aber wir machen das jetzt mal, nehmen das jetzt mal als ersten Eindruck und ich glaube, dass es auch erstmal so stimmt. So, aber da geht es um das Wort Vollkommenheit. Es wird erstmal erklärt, dass es sich hier um einen Zustand handelt, der nicht weiter verbessert werden kann. Ne? Da gibt es kein
Potenzial.
Keine Luft, genau, da gibt es keine Luft nach oben mehr. Das ist das Allerhöchste. Macht es nicht leichter jetzt gerade erstmal, diese Definition. So, aber das Wort vollkommen, was wir benutzen im Deutschen, da gehe ich jetzt erstmal drauf ein, nimmt eine Mehrfachbedeutung ein. Und das gilt eben auch fürs Wort, das im Englischen benutzt wird, perfect, oder wir sagen auch perfekt. Ich habe das immer unterschieden, früher vollkommen und perfekt, aber da gehen wir gleich noch drauf ein. Also es geht für beides, dass es eigentlich für uns im Umgangssprachlichen, also so wie wir es nutzen, eine Doppelbedeutung hat. Einerseits gibt es das im Sinne von Makellosigkeit, dass etwas einen von Beschädigungen komplett freien Zustand hat. Das kommt aber eher vom lateinischen Wort integritas. Das sehen wir ganz oft und das ist auch das Wort, das uns oder dieser Wortsinn, der uns jetzt Angst macht, wenn wir davon sprechen, dass wir vollkommen werden sollen. Und es gibt aber diesen zweiten, der vom lateinischen Wort perfectio kommt, also das, was eigentlich perfekt bedeutet, was ja auch im Englischen das Wort hier an dieser Stelle ist, perfect. Das sollte uns aber eigentlich keine Angst machen und das war neu für mich. Es ist nämlich so, dass das bedeutet, vollkommen im Sinne, dass etwas zum Vollen kommt, also zur Vollendung findet. Als finales Ergebnis einer abschließenden Serie von Verbesserungen. Es geht hier also um einen Weg. Es geht nicht darum, wie bei Makellosigkeit direkt einen Zustand zu haben, der ohne irgendwelche Beschädigungen ist, sondern es geht darum, auf einem Weg zu gehen, der uns Stück für Stück dorthin führt, durch immer weitere Verbesserungen. Und das ist eigentlich das, was perfekt bedeutet und was hier gemeint ist. Also es ist auch so, im Buch Mormon ist dieses Wort vollkommen aus dem Wort perfect übersetzt. Und wenn wir sonst im Alltag oder jetzt, wenn wir hier diese Schriftstelle lesen, vollkommen lesen, wenn wir an Vollkommenheit denken, dann halten wir uns halt häufig an dieser Bedeutung der Makellosigkeit fest. Und ich glaube, dass der Satan das auch genauso möchte, damit wir komplett entmutigt sind und denken, wie sollen wir das denn bitte hinkriegen? Der möchte das, dass wir so entmutigt sind, dass wir gar nicht erst anfangen. Dass wir gar nicht der Meinung sind, dass wir es irgendwie schaffen können. Ich bin auf eine Ansprache hier jetzt in dem Zusammenhang aufmerksam geworden, die in der letzten Generalkonferenz jetzt im Oktober 24 gehalten wurde, von Elder Ruben Alliou. Ich habe mir extra nachgeguckt, wie dieses Wort ausgesprochen wird. Das ist ein französischer Name. So, und ich hoffe, ich habe es richtig gemacht für alle, die da mehr Ahnung haben als ich. Das Internet hat mir versucht zu helfen, aber es ist ja nicht unfehlbar. So, und er sagte aber Folgendes. Unsere Entscheidungen würden ganz anders ausfallen, wenn wir wirklich wüssten, wer wir wirklich sind. Wir leben in einer schwierigen Welt, einer Welt in zunehmender Aufruhr, in der ehrenhafte Menschen bestrebt sind, zumindest unsere menschliche Würde hochzuhalten, während wir einer Kirche angehören und uns einem Evangelium verschrieben haben, die beide unseren Blick erheben und uns zum Göttlichen führen möchten. Das ist jetzt ein sehr langer Satz. Also was er sagt, ist im Grunde und ein klasse Satz. Sehr poetisch, finde ich. Mhm. Es sollte uns in der Kirche und im Evangelium um mehr gehen, als nur irgendwie halbwegs unsere Würde zu behalten. Es sollte uns darum gehen, unseren Blick zu heben Richtung Gott. Ne? Das uns auch dahin führt. So, und er sagt weiter: Das Gebot Jesu, vollkommen zu sein, wie unser himmlischer Vater vollkommen ist, spiegelt klar seine hohen Erwartungen und unsere ewigen Möglichkeiten wider. All dies geschieht nicht über Nacht. Und jetzt zitiert er selbst Präsident Holland, den du eben schon erwähnt hast, und er sagte, er hat es so formuliert, dass dies eines Tages geschehen wird. Ne? Also nicht heute auf morgen, eines Tages. Und weiter, aber die Verheißung lautet, wenn wir zu Christus kommen, werden wir in ihm vollkommen. Das erfordert viel Arbeit, nicht irgendeine Arbeit, sondern ein göttliches Werk, sein Werk. Und er erzählt in seiner Ansprache von Mose, wie wir es in der köstlichen Perle lesen, und dass dieser von Gott besucht wurde. Mose hat in dieser Zeit großartige und teilweise vielleicht auch sehr überfordernde Visionen gesehen von der Zukunft der ganzen Menschheitsgeschichte. Wir wissen, er ist ja recht am Anfang der ganzen Geschichte gewesen. Und er hat alles gesehen, was passieren würde. Und er hat mit Gott gesprochen. Und in diesem Gespräch wird er immer wieder Sohn Gottes, mein Kind, mein Sohn genannt. Immer wieder wird das wiederholt, wird er so angesprochen. Und als er dann wieder allein ist, nachdem die Vision zu Ende ist, nachdem Gott sich wieder von ihm zurückgezogen hat, kommt der Satan zu ihm. Und er sagt zu ihm etwas sehr Bezeichnendes, was genau darauf anspielt. Er sagt, Menschensohn, bete mich an. Und Elder Alliou sagt Folgendes dazu. Er sagt, offenbar wollte Gott Mose unbedingt zumindest eines vermitteln. Du bist mein Kind. Denn er wiederholte dies mindestens dreimal. Er konnte nicht einmal den Namen von Mose aussprechen, ohne sofort hinzuzufügen, dass er sein Sohn sei. Nachdem Mose jedoch allein gelassen wurde, fühlte er sich schwach, weil er nicht mehr in der Gegenwart Gottes war. Genau da kam der Satan, um ihn zu versuchen. Können Sie hier ein Muster erkennen? Das Erste, was er sagte, war: Mose, Menschensohn, bete mich an. Und ja, das ist das, was ich eben schon erklärt habe. Und das, was Mose geholfen hat, ist aber das, wodurch Gott ihn zuvor gestärkt hatte. Denn er antwortet dem Satan: Wer bist du? Denn siehe, ich bin ein Sohn Gottes im Ebenbild seines einzig Gezeugten. Mose wusste, wer er war, und dadurch wusste er, welche Macht er hatte, welches Potenzial er hatte, und konnte sich in dieser Situation behaupten und ließ sich nicht vom Satan degradieren zu einem Menschensohn. Denn wir sind Kinder Gottes. So wie Moses war, sind auch wir Kinder Gottes. Wir sind mit einer Aufgabe, einer Möglichkeit, einer Chance und großartigem Potenzial hier auf diese Erde gekommen. Und es geht dabei nicht um Makellosigkeit. Es geht nicht darum, keine Fehler zu machen, Das hat der himmlische Vater gewusst, dass das passieren würde. Und deswegen ist Jesus Christus geschickt worden. Es geht nicht darum, keine Entscheidungen zu treffen, so wie der Satan es gern gehabt hätte, gezwungen zu werden, zurückzukommen. Er hätte uns in Makellosigkeit zurückgebracht. Aber darum ging es nicht. Aber er möchte, dass wir daran glauben, dass es so wäre, weil wir es jetzt nicht mehr erreichen können und weil es auch nicht das ist, was wir erreichen sollen. Denn Gott möchte, dass wir perfekt, dass wir vollkommen werden und nicht sind. Denn das ist nicht möglich. Und wenn wir wissen, dass er unser Vater ist, dass wir göttlichen Ursprungs sind und göttliches Potenzial haben, dann verstehen wir, dass wir nicht menschlich und fleischlich bleiben müssen, sondern dass wir die Macht haben, ein Gott zu werden und vollkommen und vollständig zu werden. Paulus sagt uns im Römerbrief, der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Also, wir können den Mut haben, vollkommen zu werden. Es ist möglich, es ist keine unmögliche Aufgabe für uns, denn wir haben das Potenzial dazu, wir haben das Sühnopfer, um Dinge wieder gut zu machen und es geht nicht darum, makellos zu sein. Aber wie machen wir das jetzt? Und ich denke, es ist wirklich eine Kunst, vollkommen zu werden. Ich habe vor ein paar Jahren schon ein Notizbuch mir mal geholt und darauf stand, a beautiful thing is never perfect. Also etwas Schönes ist niemals perfekt. Und wenn wir Perfektion als etwas sehen, das makellos sein muss, dann würde ich dem auch zustimmen. Und das habe ich damals auch gedacht. Mittlerweile weiß ich jetzt, spätestens durch die Vorbereitungen für diese Folge, wenn wir Perfektion nämlich im eigentlichen Wortsinn sehen, als etwas, das durch Entwicklung geprägt ist und dass das Endergebnis von einem Streben danach ist, vollständig zu werden, dann müssen wir diesem Spruch widersprechen. Und mir fiel etwas ein, was ich bei einer Schwesternkonferenz bei uns im Pfahl einmal durch eine Ansprache kennengelernt habe, nämlich eine japanische Kunstform, ein japanisches Kunsthandwerk, das, ich hoffe auch, dass ich das vernünftig ausspreche, Kintsugi genannt wird. Es geht bei Kintsugi darum, keramische Objekte, die zerbrochen sind, wieder nutzbar zu machen. Aber sie werden nicht einfach wieder zusammengefügt, sondern in dieser Kittmasse, womit es wieder zusammengeklebt wird, wird pulverisiertes Gold oder Silber, manchmal auch Platin beigemengt, sodass diese Risse und diese Narben, die dadurch entstehen, besonders herausstechen. Dieser Makel wird besonders ästhetisch hervorgehoben. Es ist das Konzept dieser ganzen Geschichte. Und die Schalen und Vasen, die Gefäße, die dadurch repariert werden, sind von da an auch mit einer metaphorischen Bedeutung aufgeladen. Also dieses Kintsugi-Objekt strahlt Kraft, Individualität und Heilung aus. Es soll Schönheit verkörpern, die im Überwinden von Verlust und Mühsal liegt, wie es hier in einer Beschreibung ausgedrückt wird. Und es steht hier, im kostspieligen Metall und der kunstvollen Verarbeitung manifestieren sich zudem der Respekt und die Wertschätzung seines Besitzers und seiner Besitzerin. Die Wertschätzung für dieses Kunstwerk, die Wertschätzung für die Risse, für die Entwicklung, für die Zusammenfügung, die geschehen ist. Ich finde das ein wunderschönes Beispiel dafür, warum Vollkommenheit so wundervoll ist. Christus möchte, dass wir vollständig werden und nicht bleiben, wer wir sind. Wir haben auch letzte Woche darüber gesprochen, wir sollen jemand werden. Das geht nicht mit Makellosigkeit, es wäre eine Lüge zu sagen, dass das vollkommen wäre.
Es ist ein bisschen wie, wenn man einen Tonhaufen hat oder ein Stück Metall. Es gibt ein Video von der Kirche, wo man einen Schmied sieht, der ständig Stahl oder Eisen weich macht, in den Ofen hält und dann wieder klopft und dann wieder reinhält und so. Es ist so dieser Unterschied zwischen dem Eisenblock oder Stahlblock, den er am Anfang hat, der sicherlich ja ein perfekter Eisenblock vielleicht ist, ohne Macken und
makellos.
Makellos, genau. Aber durch diese Prozedur, durch diesen Weg, macht der Schmied aus diesem Eisenblock eine wunderschöne Eisenrose. Sieht man am Ende. Ja. Und das ist etwas, was man sich nie hätte vorstellen können, wenn man diesen Block vorher sieht. Und man hätte vielleicht sagen können, warum soll man den verändern? Der ist doch so gut, wie er ist als Block, weil da sind keine Macken drin, er ist makellos. Und das ist sicherlich auch das, was der Satan vorgehabt hat. Ne? Er hätte uns Eisenblöcke gelassen, ohne Entwicklung, aber durch diesen Weg unser Weg wird ja auch oft mit einer Feuerprobe mhm. oder einem dem Brennen des Tons oder eben des Schmelzen, das Rausschmelzen ja. von den Unreinheiten und so, wird ja auch oft so genannt, dass dieser Weg uns eben zu dieser wunderschönen Rose macht, die so viel mehr wert ist und so viel schöner ist und so viel herrlicher als einfach nur ja. ein Block Eisen.
Richtig. Es gibt so viele Beispiele dafür, eben das Schmieden oder Bildhauerei wurde auch schon oft als Beispiel genommen, dass es einen Block ja. Stein gibt, ne, der ja. durch Schmerz im Grunde zu etwas ja. geformt wird. Und genauso passt diese Kunst, dieses japanische Kunsthandwerk da wundervoll rein.
Ja.
Und was mir gerade durch dieses Beispiel nämlich besonders bewusst geworden ist, dass wir nur vollkommen werden können, wenn wir zerbrechen. Und mir ist dadurch besonders diese Schriftstelle ins Herz gedrungen, wo uns gesagt wird, dass wir ein zerbrochenes Herz und einen zerknirschten Geist zu Christus bringen müssen. Ohne das funktioniert es nicht. Ein makelloses mhm. ist nicht formbar und nicht für ihn nutzbar. Wir müssen zerbrechen, um vollkommen zu werden, anstatt dass wir denken, wir müssen makellos bleiben, um vollkommen zu sein. Das ist falsch. Wenn wir das verstehen, kann das etwas in uns bewegen, dass es uns vieles möglich macht erst. Und wenn wir ihm dieses zerbrochene Herz und diesen zerknirschten Geist darbringen, dann kann er durch die Gnade seines Sühnopfers uns wieder vollständig zusammenfügen. Er stellt dann unsere Narben und Risse, wie in diesem Kunsthandwerk, besonders hervor, als Schönheit und Kraft und als Respekt uns gegenüber, als seine Kunstwerke. Er hat also sozusagen durch sein Sühnopfer diese goldene Kittmasse, um unsere Scherben zusammenzufügen. Und stellen wir uns mal vor, wenn wir auferstehen und ihn wieder treffen und das nicht verstanden haben, ist es dann so, verstecken wir unsere Risse vor ihm aus Scham oder tragen wir diese goldenen Narben, weil wir ihn gebeten haben, diese Risse zu füllen, tragen wir diese goldenen Narben, die uns wunderschön, einzigartig und vollständig machen und halt erst zeigen, dass wir Christus gehören und dass wir sein Sühnopfer in unserem Leben angewandt haben. Wir können natürlich auch Risse haben, die wir nicht behandeln, sage ich jetzt mal. Wir können auch zerbrochen bleiben. Und das macht uns natürlich zerbrochen. Das macht uns nicht schön, einfach nur, weil wir zerbrechen. Die Schönheit kommt dadurch, dass wir das Sühnopfer Christi annehmen. Und ich habe immer gedacht, Christus würde seine Narben tragen am auferstandenen Körper, um an sein Sühnopfer zu erinnern, um so einen Wiedererkennungswert zu haben. Und Christus war ja tatsächlich der Mensch, der ohne Sünde war. Doch was macht ihn schön für uns und wertvoll für uns? Sein Schmerz, sein Opfer, sein Leid, seine Liebe, sein verwundetes Herz, das auch ohne Sünde irgendwo zerbrochen war, seine Tränen, seine Risse, seine Narben. Und dadurch ist für mich klar geworden, dass es wahrscheinlich so ist, dass Christus das nicht als Wiedererkennungswert oder als Auszeichnung mit sich nimmt, diese Narben zu behalten an seinem auferstandenen Körper. Er sagt selbst in Jesaja, lesen wir das, ich habe dich eingezeichnet in meine Hände. Er möchte uns mit sich tragen, durch diese Narben.
Da muss ich an ein Video denken, was ich vor einiger Zeit gesehen habe und ich glaube, du hast das auch gesehen, in dem die Frau von einem sehr talentierten YouTuber, des YouTube-Channels True Millennial, ein Mitglied unserer Kirche und der sehr, sehr interessante Videos auch macht, wo sie eine Ansprache gibt über das Thema Körper und Körper, so Body Image und überhaupt unser Körper auch, besonders als Frauen. Und sie erzählt davon, wie sie das erste Mal schwanger geworden ist und dass sie ganz emotional, wie schwangere Frauen oft sind, eines Abends auf dem Sofa saß neben ihrem Mann am Anfang der Schwangerschaft und anfing zu weinen, glaube ich, und sagte, erinnere ich dich daran, wie ich jetzt aussehe, weil ich werde niemals wieder so aussehen. Ich werde, mein Körper wird sich verändern, meine Haut wird schlaffer werden, Sachen werden einfach anders aussehen. Ich bekomme Schwangerschaftsstreifen vielleicht und ich werde einfach nie wieder so aussehen, wie ich jetzt aussehe. Und er sagte etwas ganz, ganz Liebevolles zu ihr.
Ich habe tatsächlich genau das auch erzählen wollen und ich habe diesen Abschnitt rausgesucht, den er zu ihr gesagt hat. Ich kann das gerade vorlesen.
Er hat ihr einen Brief geschrieben, oder?
Genau, er hat ihr einen Brief geschrieben und ich habe einen Ausschnitt daraus genommen. Genau diese Szene hätte ich sonst jetzt auch erklärt. Aber er sagte hier Folgendes zu ihr. Ich bin zuversichtlich, dass du dich bei der Auferstehung, wenn dein perfekter Körper zu dir zurückkehrt, nicht zu mir wenden und sagen wirst, ich bin froh, dass ich zurück bin, erinnere dich so an mich. Wie dein Erretter wirst du wahrscheinlich einige deiner Narben und Flecken mitbringen wollen. Du wirst wahrscheinlich etwas sagen wie: Vergiss nicht die Zeit, als ich am meisten gab, als ich am meisten wuchs, als ich am meisten opferte, als meine wahre Form,
ja.
als meine wahre Form geformt wurde, als ich zu dem wurde, was ich auf dieser Erde werden sollte. Erinnere dich an mich als Mutter. Ich fand das so wunderschön und es geht ja hier um viel mehr als nur das Körperbild, auch um innere zerbrochene Dinge, für die wir uns manchmal schämen. Aber ich glaube, dass gerade wir als Frauen da sehr verletzlich sind mit unserem Körper und uns oft als unvollkommen und zerbrochen sehen. Und ich finde das ein sehr schönes Symbol, das auf geistiger Ebene genauso funktioniert. Aber dass wir die Dinge, die Zeiten, in denen wir am meisten zerbrochen sind, an denen wir am meisten gegeben haben, die sind, an die wir uns am meisten erinnern wollen. An denen wir am stärksten geworden sind. Schauen wir doch allein auf unser Leben zurück. Die Dinge, die wir schon bisher erlebt haben, die schwersten Zeiten, da gibt es bei mir einige, wo ich sage, ich möchte nicht dahin zurück.
Ja.
Aber ich kann auch nicht der Mensch sein, der ich heute bin, ohne das. Ich bin dankbar für diese Zeiten und es hat mich zu dem gemacht, wer ich bin. Und genau so funktioniert Vollkommenheit. Es gibt, wie gesagt, auch auf geistiger Ebene, neben diesem Körperbild, vieles, das uns in unseren Augen unvollkommen machen kann. Konzentrieren wir uns aber auf die Sicht des Herrn auf uns, auf unser göttliches Erbe und das göttliche Potenzial, vollkommen zu werden und nicht makellos zu bleiben. Schöner und vollständiger zu werden, als wir es hätten sein können, wenn wir niemals zerbrochen wären. Das Wichtige ist, dass wir unsere Scherben halt vor den Herrn bringen, damit er sie zusammensetzen kann, wie mit Gold veredelt und vollständig vollkommen gemacht. Denn die Frage ist, wie wollen wir erinnert werden, wenn wir auferstehen? Wie fühlen wir uns dann mit unseren Rissen oder können wir voll Freude auf unsere Narben schauen, die uns vollkommen gemacht haben? Hoffentlich werden wir diese Risse anerkennen und dankbar sein für die goldenen Narben, die uns dann hoffentlich an diesem Punkt zu einem Gott gemacht haben werden.
Danke fürs Zuhören. Falls ihr eure Gedanken mit uns teilen wollt, nutzt einfach den Hashtag Schwestern in Zion oder verlinkt uns unter @schwesterninzion.
Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook unter Schwestern in Zion. Habt eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Folge.